Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Der Umsturz jetzt in der Ukraine wurde ja von den Öffentlich-Rechtlichen doch ziemlich intensiv.
Aber falsch.
Inwiefern?
Falsch.
Zu sehr auf Maidan konzentriert?
Nein, sie haben das Grundproblem der Ukraine ist, dass die westliche Ukraine, der Raum von Lemberg, Lviv und so, österreichisch-ungarisch gewesen ist. Dass die dortige byzantinische Kirche mit Rom vereint ist. Sie haben einen Patriarchen, der dem Papst untersteht. Ich habe ihn selber gesprochen, ich kenne ihn ja. Und die wollen natürlich mit Russen nichts zu tun haben.
Und die östliche Seite?
Aber die östliche Seite. Die Leute haben keine Geschichte gelernt. Russland ist in Kiew entstanden. Die Kiewer Rus ist der Ursprung Russlands.
Der im August verstorbene Journalist und Auslandskorrespondent Peter Scholler-Thur in einer Sendung bei BR Alpha zu seinem 90. Geburtstag in diesem Jahr. Den Link gibt's übrigens via Second Screen per Twitter, Comedy-Magazin oder Facebook, Comedy-Magazin. Nicht nur er sah die Ukraine-Berichterstattung kritisch, auch der ARD-Programmbeirat übte, wie inzwischen öffentlich bekannt wurde, detailliert interne Kritik. Dazu mehr in diesem Radio 1 Medienmagazin vom 27. September 2014 vom Programmausschussvorsitzenden des RBB-Rundfunkrats Dieter Pienkny und dem ARD-Chefredakteur Thomas Baumann. Außerdem mehr zum Thema Streaming und Netzneutralität und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
ARD intern.
Einseitigkeit zu Lasten Russlands, mangelnde Differenziertheit sowie Lückenhaftigkeit bei der Ukraine-Berichterstattung seit Ende 2013 in der ARD. So lautete die Bestandsaufnahme des ARD-Programmbeirats, eines beratenden Gremiums, zusammengesetzt aus Vertretern der Rundfunkbeiräte aller 9 Landesrundfunkanstalten, festgehalten in einem internen Papier im Juni 2014. Der RBB-Programmausschussvorsitzende Dieter Pienkny vom DGB kennt die Arbeit eines ARD-Programmbeirats von innen, weil er selbst mehrere Jahre bis 2013 dort wirkte. Zunächst erstmal, ist solche Programmbeobachtung und Auswertung ungewöhnlich?
Das ist sozusagen gängiges Geschäft, täglich Brot dieses Programmbeirats, der in erster Linie die Intendantinnen und Intendanten beraten soll. Wir hatten in diesem ARD-Programmbeirat über die Jahre hinweg die Wirtschaftsberichterstattung auf den Prüfstand. Wir haben die Talkshows auf den Prüfstand gestellt. Also jetzt sich sozusagen zur Ukraine-Berichterstattung zu äußern, ist nichts Ungewöhnliches, zumal ja sehr viel Kritik hochkam in einzelnen Rundfunkräten und auch von Zuschauerinnen und Zuschauern.
Die Kritik ist aber jetzt offenbar durch eine Indiskretion öffentlich geworden. Ist es nicht eigentlich eine Stärke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass er laut Konstruktion ja öffentlich ist, also man könnte auch sagen transparent, weil er auch öffentlich sendet und der Öffentlichkeit ja im Prinzip gehört?
Also die Protokolle des ARD-Programmbeirats sind nicht öffentlich. Das geht an die jeweiligen Redaktionen. Wir haben ja immer Programmbeobachtung gemacht, auch zu Themenschwerpunkten. Es geht an die Redaktionen, an die Intendanten und einzelne ARD-Stellen. Das ist auch gut so, weil ja manchmal auch wirklich sehr hart Fraktur geredet wird. Das finde ich auch völlig okay. Ich finde es allerdings nicht okay, wenn jetzt sozusagen eine Debatte stattfindet in diversen Medien und sich die ARD entweder in den Schmollwinkel zurückzieht oder aber nur mit spitzen Finger an das Thema heran will, denn das Thema liegt ja auf dem Tisch.
Werden Sie denn darüber dann öffentlich auf der nächsten RBB-Rundfunkratssitzung beraten?
Wir werden erstmal nicht öffentlich beraten, nämlich im Programmausschuss des RBB, da ist das Thema auch gut aufgehoben. Und dann wird sozusagen die Essenz aus dieser Sitzung in den Rundfunkrat des RBB getragen. Ich denke aber, es sind so viele profunde Kenner der Szene dabei und so viele Menschen, die fast schon halbprofessionell Fernsehen schauen, dass wir dort zu einem sehr schlüssigen Bild kommen werden.
Ja, dann vielleicht werden Sie doch mal konkret. Also wenn ich die Kritikpunkte richtig zusammenfasse, bescheinigt man ja der ARD der Lage, aktuell gewachsen gewesen zu sein oder immer noch zu sein, aber die differenzierte und hintergründige Sicht sei verbesserungswürdig.
Ich wünschte mir, dass die ARD-Intendantinnen und Intendanten mit dieser Kritik doch etwas konstruktiver umgegangen wären, weil unter Garantie hat sich dieses Gremium erst nicht leicht gemacht. Da muss ich auch vor Augen führen, der ARD-Programmbeirat ist ein neunköpfiges Gremium und zwar sehr pluralistisch besetzt von katholischer Kirche über Linkspartei bis hin zu IHK. Also wenn die einstimmig in Votumfällen, wie immer das aussehen mag, sollte man es doch ernster nehmen und nicht einfach so vom Tisch wischen. Es tut der ARD gut, auch ein Stück weit Nabelschau zu betreiben. Nach wie vor ist dieses System ein vorzügliches. Also ich würde sozusagen niemals den Stab brechen über dieses vorzügliche professionelle Korrespondentennetz. Hier wird Qualitätsjournalismus gemacht, aber es muss erlaubt sein zu sagen, an dem und dem und dem Punkt lief etwas schief. Die Kolleginnen und Kollegen in diesem Gremium haben sich wirklich Dutzende von Sendungen angeguckt und haben einige kritische Anmerkungen dazu gemacht. Diese Kritik muss konstruktiv aufgenommen werden. Journalismus verändert sich, auch Qualitätsjournalismus. Das Internet treibt uns alle teilweise vor sich her. So ein gewaltiges Thema wie Ukraine-Krise, Finanzkrise, Klimawandel, das sind natürlich Themen, die nur in Dutzenden von Sendungen einigermaßen reflektiert werden können, analysiert werden können. Jeder einzelne normale Zeitungsleser und Fernsehzuschauer ist überfordert damit, sich jetzt ein Bild zu machen. Wir erwarten allerdings von unseren ARD-Zuschauer und der Zuschauerin, dass sie nach zwei Brennpunkten sozusagen Ein- und Ausblicke kennen. Dem ist nicht immer so. Wir müssen auch mal sagen können, Entschuldigung, aber die Ereignisse überschlagen sich. Wir haben ein paar Augenzeugen. Die Frage ist, kann man all denen trauen? Wir müssen ein Stück weit die Historie mit einbeziehen. Wir müssen auch gucken, jeder Journalist, jede Journalistin ist in irgendeiner Art und Weise imprägniert, hat einen bestimmten kulturellen und politischen Hintergrund, ist darauf angewiesen, Quellen auszuwerten. Und die Quellen im Internet sind nicht immer die seriösesten. Das weiß die ARD auch sehr professionell zu nutzen, in der Gestalt, dass man Teams hinsetzt, die wirklich bei YouTube und wo auch immer sich Videos anguckt. Können wir die nehmen für die Tagesschau, können wir die nicht nehmen? Aber dieses Geflecht ist noch viel komplizierter geworden in den letzten Jahren. Und von daher würde mir manchmal, was ja auch einzelne Korrespondenten machen, sehr gut gefallen zu sagen, Entschuldigung, aber die Lage ist so unübersichtlich, wir wissen hier nicht, wer schießt auf wen, wer kommt woher, wer hat was erobert, um dann klar zu sagen, ich kommentiere jetzt lieber nichts, bevor ich einfach nur Hohlheiten von mir gebe. Also auch mal innezuhalten und dem Zuschauer klar zu machen, man findet nicht zu jeder Situation die entsprechende Erklärung.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann war zwar Kritik nötig, aber die ARD hat im Prinzip auch nichts falsch gemacht.
Die ARD sollte sich ein Stück weit die Kritik angucken. Es waren, glaube ich, 10 oder 12 Spiegelstriche, wenn ich das recht erinnere. Es sind ja ein paar kolportiert worden. Ich kenne das ja auch nicht in extenso. Ich denke, wir sollten da sehr konstruktiv an diese Geschichte rangehen. Die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen, die im ARD-Programmbeirat drin sitzen, haben es sich nicht leicht gemacht mit ihrer Kritik. Ich würde mich freuen, wenn jetzt die Profis bei ARD Tagesschau und Tagesthemen in den Dialog treten mit dem ARD-Programmbeirat sozusagen. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Die ARD hat vor einigen Jahren sehr konstruktiv und professionell darauf reagiert, dass man zu wenige Wirtschaftsredakteure hat. Sie haben gemerkt, sie müssen nachbessern in diesem Bereich. Sie haben bei dem Thema Talkshows reagiert und ich wünschte mir, dass sie auch mit diesem Thema Ukraine-Berichterstattung sehr konstruktiv umgehen, denn es ist sozusagen keine Kritik, die ARD im Borschen Bogen verdampft. Es ist eine konstruktive Kritik, um klarzumachen, Journalismus stößt an seine Grenzen, wenn die Lage so unübersichtlich ist und bleibt und sozusagen so viele Interessen hineinspielen wie jetzt aktuell bei der Ukraine-Krise. Ohne Scheuklappen zu berichten, professionell, hintergründig, das wünsche ich mir weiterhin von der ARD und nicht einfach sich in den Schmollwinkel zurückzuziehen.
Soweit der RBB-Programmausschussvorsitzende im RBB-Rundfunkrat Dieter Pinkney. Wie es denn Thomas Baumann sieht, hören wir gleich. Er ist ARD-Chefredakteur. Konstruktiver Umgang mit Kritik statt Schmollwinkel, so eben der RBB-Programmausschussvorsitzende Dieter Pinkney zur Kritik des ARD-Programmbeirats, die über eine Indiskretion an die Öffentlichkeit kam. Den Link dahin finden Sie übrigens über den Second Screen, Twitter und Facebook des Medienmagazins. Ich konfrontierte den ARD-Chefredakteur Thomas Baumann ebenfalls vor der Sendung in einer Aufzeichnung mit dieser Einschätzung und fragte auch ihn zunächst, wie alltäglich ist für ihn die Kritik des ARD-Programmbeirats?
Diese Kritik des Programmbeirats ist in der Tat alltäglich. Wir haben alle paar Wochen mit dem Programmbeirat Sitzungen, haben miteinander zu tun. Der Programmbeirat beobachtet unser Programm und bezieht dann dazu Stellung. Insofern ist dieses sich austauschen ein völlig normaler Vorgang, Herr Wagner. Allerdings, lassen Sie mich sagen, im Schmollwinkel, wie Herr Pienkny gesagt hat, sitzen wir wahrlich nicht. Ich persönlich setze mich seit Mitte Juni mit der Kritik des Programmbeirats in unserer Ukraine-Berichterstattung auseinander. Wir reden bei mehreren Gelegenheiten und insofern sind wir in keiner Weise im Schmollwinkel.
Inwieweit ist denn die Kritik des AD-Programmbeirats berechtigt und inwieweit enthält er vielleicht aus Ihrer Sicht dann wiederum Fehler?
Also aus meiner Sicht, und das hat die ganze Kontroverse heraufbeschworen, ist die Kritik des Programmbeirats zurückzuweisen. Sie trifft einfach nicht zu. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Der Programmbeirat war gerade bei diesem Thema Ukraine sehr fleißig und hat von Beginn des Jahres bis Mitte Juni oder bis Anfang Juni mehrere Sendungen, die wir im ersten deutschen Fernsehen zur Ukraine hatten, tatsächlich beobachtet und hat darauf dann seinen Bericht geschrieben und hat auch seine Kritik geübt. Was die wenigsten wissen, ist, dass der Programmbeirat eben lediglich ausgewählte Sendungen beobachtet hat. Er hat nicht beobachtet ausgerechnet die Tagesschau, er hat nicht beobachtet die Tagesthemen, er hat nicht beobachtet das ARD-Morgenmagazin, er hat nicht beobachtet das ARD-Mittagsmagazin. Das sind unsere Hauptnachrichtenachsen, auf denen wir ganz besonders stark auf die Ukraine geblickt haben. Und wenn man das rauslässt und lediglich Brennpunkte oder Europamagazin-Ausgaben beobachtet, dann finde ich, gerät die Perspektive in eine echte Schieflage. Und insofern sage ich mal, gibt es aus meiner Sicht ein methodisches Problem. Natürlich kann der Programmbeirat auch nur einzelne Sendungen sich anschauen und bewerten. Das geht. Aber Sie merken, wohin das in letzter Zeit geführt hat. Die Urteile werden heute eher pauschal gefällt, nicht unbedingt vom Programmbeirat, den muss ich an der Stelle in Schutz nehmen. Aber die Wirkung in der Öffentlichkeit, die jetzt aufgrund dieser Indiskretion passiert ist, die sieht natürlich so aus, als sei insgesamt die Ukraine-Berichterstattung des ersten deutschen Fernsehens nicht in Ordnung gewesen. Und dafür habe ich keinerlei Anhaltspunkte.
Nun gibt es ja sehr detaillierte Punkte, die kritisiert werden, zum Beispiel, dass die politische und strategische Absicht der NATO bei der Osterweiterung und in der Ukraine zu kurz gekommen sei. Gucken Sie sich jetzt daraufhin auch mal Tagesthemen und Tagesschau und Morgenmagazin an, ob hier möglicherweise innerhalb der ARD-Berichterstattung vielleicht dann doch sowas wie eine Schieflage ist, dass man, wenn man also bestimmte Sendungen nicht sieht, nicht ausreichend informiert ist?
Herr Wagner, die Tagesthemen und die Tagesschau, das ist mein tägliches Brot, schaue ich mir fast jeden Tag in der Tat zur Echtzeit an. Insofern muss ich da nichts nachholen. Und ich kenne natürlich als Chefredakteur Erstes Deutsches Fernsehen auch unsere weiteren Sendungen. Und genau an der Stelle kann ich nicht verstehen, wie der Programmbeirat zu seinen Urteilen gelangt. Nehmen wir das Beispiel, das Sie angesprochen haben, nämlich die NATO-Osterweiterung und ob das nicht auch auf russischer Seite, sage ich mal, große Bedenken, um nicht zu sagen Ängste geschürt hat. Also, wir haben in einem Brennpunkt, also in einer Sendung, die der Programmbeirat sehr wohl beobachtet hat, einen Beitrag gemacht zur Historie der NATO-Osterweiterung und auch zu den Einkreisungsbefürchtungen. Wir haben das in einer Grafik auch sehr schön visuell dargestellt, um genau dieses Bild, das möglicherweise in Moskau einige haben, auch mal wenigstens darzustellen. Wir hatten dann etwas, ich sag mal, worauf wir stolz sind, was andere Sender nicht hatten. Wir hatten in einem Brennpunkt ein Live-Interview mit dem luxemburgischen Außenminister Asselborn. Das ist ein westlicher Außenminister. Luxemburg ist NATO-Mitglied. Und der sagt im O-Ton, wenn ich das mal zitieren darf, was die NATO angeht, kam der Appetit übers Essen. Wir sind als NATO näher und auch intensiver an Russland herangerückt, als das abgemacht war. Sagen wir mal, direkt nach dem Fall der Mauer. Und das hat die russische Seele getroffen. Also, das heißt, wir haben sehr wohl auch diesen Punkt und nicht nur in einer Sendung thematisiert. Und genau aus dem Grund kann ich nicht verstehen, dass, obwohl der Programmbeirat das gesehen hat, er immer noch zu dem Ergebnis kommt, unsere Berichterstattung sei an einigen Stellen nicht zutreffend gewesen, beziehungsweise sie sei lückenhaft gewesen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Ich erlebe zum wiederholten Male, dass der Programmbeirat dazu tendiert, es müssten praktisch immer alle Aspekte eines Konflikts oder eines Themas in einem Beitrag oder in einer einzigen Sendung angesprochen werden. Das geht natürlich nicht, einfach handwerklich nicht. Wir berichten komplementär und dann muss man auch das ganze Programm gesehen haben, um es wirklich beurteilen zu können.
Wenn ich Herrn Pinkney zumindest richtig verstanden habe, der ja nicht zu dieser Kommission gehört, des ARD-Programmbeirats zur aktuellen Besetzung, macht er ja auch den Vorschlag, einfach auch mal zu sagen, gerade in solchen Sendungen, wir wissen nicht alles. Wir sind genauso in einer schwierigen Situation zu wissen, wer hat hier recht, wer hat hier nicht recht, wer schießt hier auf wen. Also dass man auch ein Stück weit in der Berichterstattung einräumt, dass man eben nicht das ganze Bild vermittelt, was möglicherweise ja dann doch wieder suggeriert wird, wenn man einen Brennpunkt abliefert, wo man dann innerhalb einer Viertelstunde ja doch versucht, genau das zu machen, nämlich die Komplexität darzustellen.
Ja, das ist völlig in Ordnung. Aber diesem Anspruch werden wir doch gerecht. Wenn man das Programm aufmerksam beobachtet, dann gibt es in vielen Schaltinterviews mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten, ich erwähne in diesem Kontext Goline Atay, die lange in der Ukraine gewesen ist. Ich erwähne Udo Lilischkis, unseren Studioleiter in Moskau. Sie werden es durchaus erleben, dass denen Fragen gestellt werden, auf denen sie ganz offen und ehrlich sagen, wir wissen es nicht wirklich. Wir haben zwar eine gewisse Einschätzung, aber ob das die gesamte Wirklichkeit tatsächlich richtig beschreibt, wissen wir nicht. Wir sind uns nicht so schade und wir trauen uns auch als Korrespondentinnen und Korrespondenten das zu sagen und nicht ein Wissen vorzugaukeln, das möglicherweise nur ein Halbwissen oder kein echtes Wissen ist. Also das kommt durchaus vor. Und wissen Sie, was mich so trifft, ist, dass in den Protokollen des Programmbeirats steht, die sind ja jetzt leider veröffentlicht, die Berichterstattung sei gegenüber Russland tendenziös und in Teilen Russland feindlich. Das ist aus unserer Sicht, wenn man das Programm wirklich gesamt beobachtet, nicht zutreffend und das können wir auch widerlegen. Wenn Sie sagen, wir müssen die Wirklichkeit versuchen abzubilden, das ist eindeutig journalistischer Anspruch, dann lassen Sie mich in diesem Kontext ein Beispiel nehmen. Wir haben beispielsweise bei den Todesschüssen in Kiew auf dem Maidan, ausgangs des Winters, da hat die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft augenblicklich gesagt, das müssen die Gefolgsleute von Herrn Janukowitsch gewesen sein. Und daran bestanden Zweifel. Aber es hat sich niemand so recht daran gemacht, nachzurecherchieren, was könnte denn wirklich gewesen sein oder was war. Das erste deutsche Fernsehen, die Redaktion Monitor, hat genau das getan. Und sie ist in einem aufsehenerregenden Beitrag zu dem Ergebnis gekommen, dass die Schüsse auf dem Maidan eben nicht nur von Janukowitschs Gefolgsleuten gekommen sein können, sondern offenbar auch von den Anhängern der anderen Seite, also der sogenannten Maidan-Bewegung. Das ist doch spannend zu wissen, dass dann genau diesen Beitrag, den Monitor ausgestrahlt hat, das russische Fernsehen übernommen hat, bei sich ausgestrahlt hat, den Text allerdings noch ein bisschen entstellt hat in die Richtung, in die es offensichtlich in Moskau einige ganz besonders gerne hatten. Nur, wenn man das alles sieht, wenn man sieht, wen wir in unsere sogenannten Talksendungen einladen, da laden wir selbstverständlich Russen ein, die genau ihre Seite auch vertreten sollen, das ist doch ganz klar, dann tue ich mich schwer nachzuvollziehen, wie auch nur der Vorwurf des Programmbeirats kommen kann, unsere Berichterstattung sei in Teilen tendenziös und russlandfeindlich. Ich habe sie in keinem Teil so wahrgenommen.
Nun gibt es ja aber dennoch das Phänomen, dass es eben diese Einschätzung gibt des ARD-Programmbeirats, die einstimmig getroffen wurde. Und das ist natürlich, das kriegen Sie ja auch mit, von Zuschauerinnen und Zuschauern Kritik gibt. Was könnte man denn zum Beispiel erstens machen, um vielleicht dann doch Elemente aus dieser Kritik aufzugreifen? Und vor allen Dingen, müsste man was verbessern in der Nach-Außen-Darstellung, damit dieser Eindruck, den Sie sagen, nicht in eine Schieflage gerät?
Aber genau da bin ich seit knapp einem Vierteljahr, seit Juni dabei, wie ich sagte, in mehreren Sitzungen, das mit dem Programmbeirat konstruktiv zu besprechen. Das ist ja auch notwendig. Ich muss mich ja der Kritik des Programmbeirats stellen, sonst würde sie ja gar keinen Sinn machen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir bockig sind und einfach nicht zugeben wollten, dass da vielleicht etwas schiefgegangen sein könnte. Nur wenn man all die Beispiele, die der Programmbeirat bringt, wirklich auf den Prüfstand stellt, dann können wir nach gewissenhafter Prüfung auf unserer Seite feststellen, dass praktisch alle Vorwürfe oder Vorhalte oder Kritikpunkte irgendwie in sich zusammenfallen. Das heißt nicht, dass wir grundsätzlich nicht bereit wären, uns konstruktiv damit auseinanderzusetzen. Das müssen wir tun und das tun wir auch gerne. Das Einzige, was ich sagen kann, aber das ist nicht jetzt alleine der Kritik des Programmbeirats geschuldet, wir müssen permanent, und das tun wir auch, mit und auch ohne Programmbeirat, wir müssen immer wieder uns neu fragen, ob unsere Berichterstattung zu allen Themen, nicht nur Ukraine, tiefgründig und hintergründig genug ist. Mehr Tiefe verlangt der Programmbeirat und es gibt auch ohne Programmbeirat bei uns auf Redakteursseite sehr wohl Stimmen, die sagen, wir müssten manchmal in noch früherer Zeit mit Sondersendungen, die über Brennpunkte hinausgehen, die Lage versuchen in der Komplexität, das hat Herr Penkny zu Recht gesagt, darzustellen. Ich kann Ihnen nur sagen, sowas passiert auch. Also beispielsweise jetzt haben wir in dieser Woche beschlossen, dass wir möglichst rasch, also das heißt in maximal 4 Wochen, eine 60-minütige Dokumentation auflegen, die sich mit den Hintergründen der Entstehungsgeschichte des Islamischen Staates auseinandersetzt. Denn auch das ist ein hochkomplexes Thema. Also das heißt, der Punkt, wie tief ist unsere Berichterstattung, wie hintergründig ist unsere Berichterstattung, das ist etwas, was ich als Kritik wirklich ernst nehme, aber nicht nur, weil sie vom Programmbeirat kommt, das tun wir selbst in unseren Reihen auch.
Vielleicht reicht das heutzutage nicht mehr, vielleicht muss man tatsächlich so eine Debatte öffentlich führen, bevor interne Papiere ans Licht der Öffentlichkeit geraten. Vielleicht müsste man da viel stärker in die Offensive gehen?
Nein, es ist ja nicht so, dass wir im Arkanum diskutieren und Sie in Ihrer Redaktion oder beim RBB, wo auch immer. Es gibt natürlich, sage ich mal, redaktionsinterne Gespräche, die auch wirklich intern bleiben müssen. Gerade dann, wenn man Kritik übt. Das hat jetzt übrigens mit der Ukraine nichts zu tun. Aber es gibt ja andere Fälle, wo man auch mal sagt, da müssen wir uns wirklich an die Nase fassen. Das jedes Mal gleich zu veröffentlichen, glaube ich, würde das Klima insgesamt und nicht nur bei der ARD, sondern in allen Redaktionen nicht unbedingt fördern. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn eine Kritik von außen kommt, und sie kommt ja nicht nur vom Programmbeirat, sondern durchaus auch im Netz und von anderen, dann ist es völlig klar. Dann haben wir uns der zu stellen und wir tun das auch öffentlich, genauso wie wir heute auch hier sprechen. Das ist klar und da gibt es auch niemanden, ich wiederhole das, der sich ARD-seitig in den Schmollwinkel zurückzieht.
Mein Thomas Baumann, er ist ARD-Chefredakteur und wir haben gesprochen über die Kritik des ARD-Programmbeirats aus dem Juni 2014 an der Ukraine-Berichterstattung innerhalb der ARD. Vielen Dank dafür.
Bitteschön.
Ja, Sie streamen ja vielleicht möglicherweise auch, wenn Sie Radio 1 jetzt gerade übers Netz hören, dann sind das ja Audioinhalte. Wenn man vom Streamen allgemein redet, denkt man logischerweise erstmal so ein bisschen mehr an das Video-on-Demand-System und spätestens seit dem medial sehr beachteten Markteintritt des US-VOD-Dienstes Netflix ist ja das Streamen von Videoinhalten ein wirklich dann doch öffentlich breit diskutiertes Thema geworden. Das dachte sich möglicherweise auch das Kreativteam um die Diskussionsplattform im Basecamp in Berlin herum, die eine Diskussionsrunde zusammenstellte, Mobile Living Streaming, eine neue Ära fürs TV, an der auch mein nächster Interviewpartner teilnahm, der sich wie folgt vorstellt.
Marco Jung, Mitglied der Geschäftsleitung des Bitkom. Wir vertreten rund 2200 Unternehmen und setzen uns für innovationsfreundliche Rahmenbedingungen ein.
Sie haben ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland Streamingdienste nutzen. Wie viel sind das?
Das sind 73% aller Internetnutzer. Das ist eine ganze Menge. Und das verwundert vielleicht nicht so sehr. Die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen nutzt es am intensivsten und fast täglich.
Haben Sie auch die Gründe ermittelt, warum man das macht und nicht klassischerweise im Fernseher, ganz normal?
Es ist tatsächlich die damit verbundene Freiheit und Flexibilität. Wir haben auch gefragt, ändert sich Ihr Nutzungsverhalten durch die Nutzung oder die Möglichkeit der Nutzung von Streamingdiensten? Und die Antwort war ja. Gute 40% haben gesagt, sie entkoppeln sich vom linearen Fernsehen, entscheiden sich also dann, die Inhalte zu konsumieren, wenn es ihnen sozusagen ins zeitliche Portfolio passt und eben genau die Inhalte auch zu konsumieren, die sie konsumieren wollen. Also die Freiheit, die das Streaming bietet, wird genutzt und eben deshalb geschätzt.
Nun hat ja in der Bundesrepublik zumindest jeder seit 1983 die Möglichkeit, mit einem Videorekorder zeitversetzt fernzusehen. Was ist nun der Vorzug gegenüber Streamingdiensten?
Also bei den Videorekordern wird es schon schwierig, noch einen zu finden letztendlich.
Aber ich meine, das nicht-lineare Fernsehen ist doch eigentlich schon seit über 30 Jahren präsent.
Der Vorteil des Videorekorders oder der Nachteil ist erstmal das begrenzte Angebot. Ich muss zunächst mal das Video, woher auch immer, entleihen. Ja?
Oder mitschneiden einfach.
oder mitschneiden letztendlich. Also beim Streamingdienst muss ich nicht mal mehr mitschneiden. Ich kann tatsächlich aus einer nahezu unbegrenzten Vielzahl von online verfügbaren Angeboten zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann es mir genehm ist, genau den Inhalt konsumieren, den ich konsumieren möchte. Diese Freiheit hatte ich beim Videorekorder nie.
Aber was machen Sie jetzt mit dieser Zahl, dass 73% der Internetnutzer nun streamen? Legal oder illegal?
Das haben wir nicht ermittelt, tatsächlich. Wir setzen uns dafür ein, legale Plattformen zu stärken. Das muss unser aller Ziel sein. Das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass legale Plattformen auch eine Chance haben am Markt. Und das fängt bei Lizenziermodellen an. Wir verhandeln auch mit den Verwertungsgesellschaften die Höhe dieser Lizenzgebühren für die Branche. Und da muss unser Ziel sein, ja, Lizenzgebühren möglich zu machen, die diese Streamingdienste wirtschaftlich arbeiten lassen.
Aber nochmal jetzt präzise nachgefragt, was machen Sie jetzt mit diesen Zahlen? Ist das etwas, was Sie brauchen, um auch den Handel darauf einzustimmen und die Politik einzustimmen? Oder weswegen machen Sie sowas?
Den Handel müssen wir nicht einstimmen. Wir begleiten die Branche, die digitale Branche. Insofern sind wir immer interessiert, natürlich zu wissen, wie sich das digitale Leben entwickelt. Und wir begrüßen natürlich diese Entwicklung. Sie schafft auch mehr Wettbewerb tatsächlich, nämlich neben dem klassischen linearen TV. Und mehr Wettbewerb ist zunächst einmal mal gut, denn es schafft ja in der Regel bessere Produkte. Und der Konsument hat dann auch die Wahl zwischen linearem Fernsehen und bestimmten Inhalten oder nicht linearem Fernsehen und vielleicht anderen Inhalten.
Aber ich stelle mir gerade vor, tatsächlich so in der Fläche, wo es doch noch ruckelt bei bestimmten Internetdiensten, also eben wie Video on Demand, dass Ihre Worte jetzt gerade so ein bisschen skeptisch verfolgt werden. Müssen Sie nicht wirklich auf die Bundesregierung Druck machen, dass die vielleicht mal überlegt, das nicht der Privatwirtschaft zu überlassen, sondern dass das vielleicht zu einer Staatsaufgabe wird, dass jeder ein Grundrecht auf Internet haben sollte, auf ein gutes Internet, wie es in einigen Ländern ja schon üblich ist?
Also wir haben tatsächlich flächendeckend in Deutschland eine Breitbandgrundversorgung von einem Megabit. Ja. Wir haben natürlich nicht überall die 50 Mbit, die wünschenswert wären. Ja. Wir sagen, dass der Ausbau soweit irgendwie möglich privatwirtschaftlich erfolgen sollte. Also Förderung nur dort, wo es nicht anders geht. Und wenn wir über Förderung nachdenken, müssen wir auch die Rahmenbedingungen im Blick halten. Beispielsweise keine Entwertung bereits getätigter Investitionen im ländlichen Raum. Und wenn wir über flächendeckendes Internet in, sagen wir mal, 50 Mbit nachdenken, müssen wir auch die Finanzierungsfrage stellen. Und da sind wir ganz schnell bei der Diskussion Netzneutralität. Und diejenigen, die sich das flächendeckende, breitbandige Internet wünschen, wünschen sich in der Regel auch die Netzneutralität. Und da darf man kritisch hinterfragen, ob das eine mit dem anderen überhaupt noch finanzierbar ist. Und man muss Netzneutralität aus meiner Sicht ganz klar entkoppeln von der meines Erachtens fälschlich geführten Diskussionen um Rechtsstaatlichkeit oder Ähnliches. Am Ende geht es darum, wer bezahlt für Premiumdienste und wir brauchen gesicherte Qualitätsklassen im Netz und dafür muss auch eine Bereitschaft sein zu zahlen.
Marco Jung von Bitkom. Netzneutralität ist vielleicht als Stichwort bekannt, aber was ist das genau? Gut, dass die Landesmedienanstalten nur 5 Fußminuten entfernt genau über dieses Thema berieten. Geladen hatten sie auch Falk Steiner, er ist freier Journalist und Korri im Hauptstadtstudio des D-Radios und er erklärt es ganz gut.
Es gibt eine theoretische Definition und die theoretische Definition wäre, dass Inhalte unabhängig von Absender, Empfänger, Inhalt oder Klasse oder Typus eines von Datenpaketen, dass die diskriminierungsfrei von der einen zur anderen Seite befördert werden müsste. Aber ob diese Definition so trägt, ist eine ganz andere.
Was heißt diskriminierungsfrei? Denn zum Beispiel, wenn mein Nachbar VDSL 50 hat und ich 6000er, werde ich doch diskriminiert, obwohl ich gerne Schnelleres haben wollen würde, aber ich kann es nicht bezahlen oder man schaltet es mir nicht, weil man mir sagt, es gibt keine Kapazität.
Tatsächlich ist die Netzneutralität als solche von der Debatte um die Anschlüsse zu trennen. Denn die Netzneutralität als solche behandelt den Datentransport innerhalb der Netze und nicht die Verbindungsgeschwindigkeit. Die Verbindungsgeschwindigkeit als solche, die Bandbreite, wie es ja immer so schön heißt, die hat damit erstmal nichts zu tun. Natürlich am Ende bestimmt auch die darüber, wie schnell Daten bei mir ankommen, aber es sind eigentlich zwei getrennte Debatten.
Und ist es überhaupt eine wichtige Debatte? Regelt sich das nicht im Markt selbst? Also wer will schon diskriminieren als Netzanbieter? Dann wechsle ich doch.
Wenn es so einfach wäre, ja, aber häufig genug kann man nicht wechseln, häufig genug will man auch vielleicht aus anderen Gründen nicht wechseln, beispielsweise weil man mit dem einzigen Alternativanbieter, den man vielleicht hat, bereits schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, der Markt ist zwar vorhanden, aber er ist nicht unendlich groß und das kann tatsächlich dann zu Problemen führen. Das heißt, Markt funktioniert, aber nicht überall und nicht jederzeit.
Haben wir denn jetzt schon Netzneutralitätsverstöße?
Ja, wir haben diverse Netzneutralitätsverstöße. Insbesondere im Bereich des Mobilfunk gibt es tatsächlich Netzneutralitätsverstöße, aber es gibt auch im Festnetzbereich ja Verstöße gegen diese ganz, ganz reine Form von Netzneutralität. Schlicht und einfach dadurch, dass ich weitere Dienste mit auf die Leitung lasse, habe ich natürlich bereits einen Kapazitätsverlust. Und da werden Dienste natürlich anders behandelt, beispielsweise IPTV, Voice-over-IP und Ähnliches. Das könnte man bereits als Netzneutralitätsverstoß bezeichnen. Muss man aber nicht. Man kann es auch ein bisschen anders definieren. Und dann geht es so gerade noch, ist aber schon hart an der Grenze.
Ist ein Verstoß nicht dann erst ein Verstoß, wenn es eine Regel gibt, gegen die man verstoßen kann? Also gibt es geregelte Netzneutralität?
Es gibt tatsächlich eine Art Rahmenregelung bereits. Es gab bereits vor einigen Jahren eine Debatte auf europäischer Ebene dazu, in Umsetzung dessen dann eine deutsche Regelung, die aber eher ein Rahmen ist. Und da sind die genauen Umsetzungen bis heute teilweise noch gar nicht erfolgt. Das heißt beispielsweise der ganze Bereich von wirklicher Transparenz in dem Bereich, also was macht eigentlich so ein Anbieter, das ist bis heute noch nicht am Markt gängig im Sinne von, wir wissen eigentlich bei den anderen meisten überhaupt nicht, was sie im Detail tun, wenn man beispielsweise von Traffic Management, also der Frage, wie ich mit Daten umgehe, wenn man davon spricht, das müssen die bis heute eigentlich nicht wirklich öffentlich machen.
Wo es keinen Kläger gibt, gibt es ja auch keinen Angeklagten. Gibt es denn irgendwie tatsächlich eine Möglichkeit, das in einem gesellschaftlichen Kontext, in einem gesellschaftlichen Rahmen zu regeln? Gibt es jemanden, der sagt, hier, jetzt regeln wir das mal?
So richtig gibt es das nicht. Es gibt allerdings auf europäischer Ebene wieder eine Initiative, die ist schon ein bisschen älter auch wieder, aber hat eine Weile wegen der Europawahlen auf Halde gelegen und jetzt wird sich der Europäische Rat dem Thema wieder annehmen. Und wenn das durchkommen sollte, gemeinsam mit dem, was das Europäische Parlament dann wieder dazu sagt, dann hätten wir eine neue Regelung zur Netzneutralität und die würde tatsächlich aller Voraussicht nach auch direkt gelten, also europäisches Recht, was direkt durchgreift bis zum Endkunden.
Und wer es immer noch nicht so richtig verstanden haben sollte, es gab mal das Problem, dass die Telekom in einem Mobilfunktarif Spotify diesen Musikstreaming-Dienst bevorzugt hatte und dann schrien alle anderen auf und sagten, wir wollen aber auch, dass zum Beispiel wir in die Flatrate aufgenommen werden und so weiter. Das ist so ein Anwendungsbeispiel, wo vielleicht deutlich wird, dass man nicht jemanden bevorzugen sollte aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Aber ich gab die Frage an Dr. Jürgen Brautmeier weiter. Er ist der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landes. Medienanstalten.
Also es gibt, wenn es Rundfunk ist, Plattformregulierung. Die Frage ist allerdings, und da sind unsere Gesetze nicht aktuell genug, was ist Rundfunk? Und Spotify, da es ein Dienst ist, der nicht einer Rundfunkpflicht, einer Lizenzpflicht unterliegt, wird nicht als Rundfunk gezählt, also kann ich dann auch sagen, der unterfällt keiner Regulierung. Das Problem dahinter ist, glaube ich, dass diejenigen, die solche Spezialdienste oder Managed Services anbieten, dass die sehr genau gucken müssen, wie weit weite ich die aus, wie groß ziehe ich den Kreis derjenigen, die da reinkommen. Da kommt es nämlich zu Diskriminierungen, zu Verzerrungen, zu Wettbewerbsverzerrungen. Und dafür brauchen wir eigentlich einen Rahmen, dafür brauchen wir Regeln, damit nicht ein Plattformbetreiber oder ein Content-Anbieter oder ein Aggregator bestimmt, wer bevorzugt zu den Hörern oder Zuschauern kommt. Da liegt das Problem.
Sie sind ja eine Aufsichtsbehörde, im Prinzip für den privaten Rundfunk in der Tat, aber beschäftigen sich jetzt aktuell damit. Gibt es denn einen aktuellen Aufreger?
Also der aktuelle Aufreger ist das Verfahren in Brüssel, dass es einen Verordnungsentwurf gibt und das Europäische Parlament den Ursprungsentwurf der Kommission schon verändert hat in Richtung mehr Netzneutralität und jetzt alle darauf warten, dass der Europäische Rat, sprich die Regierungen der Nationalstaaten, nicht wieder zurückdrehen und wieder die Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund stellen, die das Parlament schon ein bisschen zurückgedrängt hatte.
Was wäre denn das, wenn das so passieren würde für den normalen Anwender? Was würde das bedeuten?
Es würde für den Anwender vor allen Dingen bedeuten, dass er mehr bezahlen muss. Denn irgendwo muss das Geld ja herkommen, was da fließt, wenn ich bevorzugte Behandlung habe, wenn ich Pay-Modelle habe, wenn ich andere, die nicht bevorzugt sind, weil sie nicht zahlen können, dann vielleicht sogar in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringe. Dann sind wir bei dem Thema Vielfalt. Was bedeutet das für die Vielfalt? Und wer entscheidet darüber, was zur Vielfalt dazu gehört? Oder wer entscheidet darüber, wer sich auf diesen Wegen der Konkurrenz stellen kann?
Nun erscheint es mir als jemand, der Marktwirtschaft alltäglich genießt, es ja plausibel zu sein, wenn jemand sagt, wenn du mehr Leistung haben willst, musst du mehr bezahlen. Warum sollte es gerade auf dem Gebiet der Netzkommunikation anders sein?
Also das Prinzip ist richtig, wer Leistung in Anspruch nimmt, muss dafür bezahlen. Aber es gibt auch öffentliche Interessen, dass manche Dinge, die vorgehalten werden sollten aus öffentlichem Interesse heraus, Public Value nennen wir das Neudeutsch, dass die vielleicht einen einfacheren Weg haben und auch an den kommen können, der nicht so viel dafür bezahlen kann oder bezahlen will. Public Value.
Also so Taxi- und Busspuren im Internet?
Also in gewisser Weise ja, für Dinge, die im öffentlichen Interesse sind. Man muss sehr genau definieren, was das ist. Das ist nicht der große, weite Rundfunkbegriff, den wir jetzt haben, mit jedem Spartenprogramm oder mit jedem Pay-TV-Programm. Das muss man eng definieren. Da kommen wir sehr schnell dazu, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht. Und da kommen wir sehr schnell dazu, was im privaten Rundfunk vielleicht über Anreizregulierung noch in eine gewisse Richtung gebracht werden kann. Aber dann ist auch schon Schluss. Darüber hinaus würde ich auch schon sagen, ist die Taxispur oder die Busspur nicht für andere gedacht.
Was kann denn der normale Bürger machen, der möglicherweise etwas irritiert diese Debatte verfolgt, weil er da auch die ganzen Fachbegriffe nicht versteht und auch gar nicht versteht, was das konkret für ihn in 10 Jahren bedeutet, wenn die Auswirkungen möglicherweise für ihn spürbar sind? Wie kann er sich da einbringen? Gibt es sowas wie ein Diskussionsforum oder muss man das den Politikern überlassen und den Direktoren der Landesmedienanstalten?
Also ich kann nur empfehlen, sich einzubringen, aber das gebe ich zu, ist äußerst schwer, weil nicht sehr transparent ist, was da überhaupt passiert. Also eine der Forderungen, die wir auch haben, ist Transparenz. Der Bürger, der Konsument, der Nutzer muss wissen, was da läuft, welche technischen Dinge dahinter stehen, welche Finanzdinge dahinter stehen, wie er mit dem, was er da konsumiert, behandelt wird im Vergleich zu anderen. Also die Transparenz ist ein ganz wichtiges Thema und die Empfehlung, informieren, nachlesen, Politiker zur Diskussion stellen. Da gibt es ja heute alle möglichen Wege, von den Blogs über die sozialen Netzwerke. Also es ist ein mühsames Thema, aber es lohnt sich, sich drum zu kümmern.
Medien, Politik.
Soweit der Zusammenschnitt der Live-Sendung. Jetzt der Bonustrack. Sie hören noch einen Nachtrag zum Thema Netzneutralität und anschließend aus der Sendung vom 25. September 2004, also vor 10 Jahren, ein Thema, was damals die Diskussion bestimmte, nämlich inwieweit man deutsche Musik im Radio mit einer Quote durchsetzen muss. Aber zunächst der Nachtrag zum Thema Netzneutralität. Der Interviewpartner stellt sich selbst vor.
Ich bin Wolf Osthaus und bin in der Geschäftsleitung von Unity Media Kabel BW. Das ist der Kabelnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg.
Wie definieren Sie als Kabelnetzbetreiber Netzneutralität?
Wir glauben, dass es im Internet keine Diskriminierung geben darf, keine Blockade und auch keine Aussperrung oder Verlangsamung von irgendwelchen Diensten. Der Nutzer muss in der Lage sein, jeden Dienst, der über das Internet angeboten wird, jeden legalen Dienst zumindest, auch dann tatsächlich zu nutzen.
Dann sind Sie ein bisschen anderer Meinung als die Telekom, ist das richtig?
Nein, das glaube ich gar nicht. Ich habe noch nie gehört, dass die Telekom an der Stelle irgendwelche Dienste aussperren, blockieren oder verlangsamen möchte.
Sie möchte zum Beispiel Spotify einen bevorzugten Zugang im Mobilfunk geben und sagt, Netzneutralität gibt es heute schon nicht, weil wir immer gerne ein Röntgenbild eher durchschleusen wollen als eine private E-Mail.
Das geschieht ja nicht. Ich glaube, das ist alles Zukunftsmusik, über die wir da reden. Es geht ja nicht nur um Schnelligkeit. Es geht zum Beispiel um Qualität. Die Frage, gibt es eine Verzögerung? Gibt es einen ganz gleichmäßigen Datentransport für eine bestimmte Anwendung? Oder wechselt der in der Qualität? Alles das sind Fragen, die betrachtet werden müssen. Und wo jede Anwendung was Einzelnes braucht. Ich sage, mir fehlt die Fantasie, zu wissen, was in 10 Jahren passiert. Kein Mensch hätte vor 10 Jahren sagen können, worüber wir heute im Bereich der audiovisuellen Mediennutzung zum Beispiel diskutieren. Wichtig, glaube ich, ist, dass wir den Weg offen halten, das hat das Internet immer gekennzeichnet, technische neue Innovationen möglich zu machen und gleichzeitig auch sich Geschäftsmodelle entwickeln zu lassen. Ich glaube, das sind alles aber keine Verstöße gegen die Netzneutralität in einem Sinne, dass dort irgendeiner wirklich diskriminiert, verlangsamt, blockiert wird, denn das will wirklich keiner. Und ehrlich gesagt, wer würde denn einen Internetanschluss buchen, bei dem sowas geschieht? Keiner, da wechsle ich doch sofort.
Und damit Rücksturz in die Vergangenheit. Vor 10 Jahren, am 25. September 2004, klang unter anderem das Medienmagazin so.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir haben im Moment eine Quote von mindestens 90% zu 10, also 90% international gemachte, immer gleiche Hits weltweit. Das heißt, es ist ein Globalisierungsproblem und eine immer geringere Chance für Künstler, die hier leben und hier produzieren. Dabei ist die künstlerische Qualität im Moment geradezu am Explodieren. Es gibt eine unglaublich lebendige Szene, die hat aber relativ wenig Chancen, in den Sendern aufzutauchen. Und das merke ich. Also ich merke das unter den Künstlern. Da sind jetzt viele, die das unterstützen, die vor 10 Jahren nicht dran gedacht hätten, weil sie gesagt haben, ich werde mich doch wohl durch meine eigene Qualität durchsetzen, die jetzt sagen, der Markt hat sich so geändert, wir müssen wirklich was machen.
Der Deutsche Bundestag wird mit seinem Ausschuss für Kultur und Medien und der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland was machen. Zunächst eine Anhörung am kommenden Mittwoch. Dahinter steht die Forderung einer Quote für deutsche Musik im Radio. Mit welcher Legitimation hier der Bundestag handelt, darüber nachher im Interview der Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und auch, wie eben schon gehört, die kulturpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Antje Vollmer. Und das alles in der Ausgabe vom 25. September 2004.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1, ein Programm des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich habe es noch deutlich im Ohr, der DDR-Rundfunk sei noch nicht einmal auf dem Gebiet der Musikauswahl staatsfern. 60%, so die Anordnung, auch für Diskotheker übrigens, müssen aus dem nationalen und sozialistischen Bereich kommen. 40% der Musik dürfen es jenseits vom eisernen Vorhang sein. Fehlende Devisen und die Gefahr einer kulturellen Überformung aus dem Westen waren die Gründe. Frankreich wehrte sich, wie es der damalige Kulturminister Jacques Lang formulierte, gegen den amerikanischen Kulturimperialismus. Ebenfalls mit einer Quote. Der jetzige französische Kulturminister soll unter anderem nun auch den Bundestag beraten innerhalb einer Anhörung, die am nächsten Mittwoch zeitgleich mit der Popcom stattfindet. Doch mit welcher Legitimation? Dazu befragte ich den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse.
Das Interview.
Der Bundestag beschäftigt sich mit deutscher Musik im Radio. Warum der Deutsche Bundestag? Hat ja nicht andere Sorgen.
Also es geht um eine kulturpolitische Grundfrage. Welche Chance hat einheimische, ich erweitere es, europäische Musik in unseren Medien? Wenn man genauer hinguckt, sieht man, es gibt eine Art Mainstream. Der wird erzeugt durch die amerikanisch-englische Musikindustrie. Die dominiert. Und sie dominiert nicht nur, weil sie so gut ist. Natürlich gibt es da wunderbare, großartige Sachen. Sondern sie dominiert, weil sie stärker ist. Und weil sie so eingängig ist. Und ich plädiere dafür, dass Kulturpolitik immer die Aufgabe hat, für das Schwächere, das Neue, das Experimentelle, das Authentische, das Eigene auch Partei zu ergreifen. Nicht, weil ich das andere beiseite schieben will oder weil ich den Hörer bevormunden will, sondern der Hörer soll erstmal die Chance bekommen, vieles Verschiedenes zu hören, damit er auswählen kann. Das Argument der Musikredakteure, die wollen das ja gar nicht hören. Ihr diktiert denen den Geschmack, da sage ich, nein, die sollen erstmal auswählen können und dazu müssen sie erstmal was hören können. Und im Übrigen, Frankreich hat bewiesen, dass man damit gute Ergebnisse erzielen kann und die einheimische Musik, die jungen Leute, die anfangen, fördern kann. Das ist kulturpolitisch vernünftig, das ist künstlerisch vernünftig, ist am Schluss übrigens auch wirtschaftlich vernünftig.
Ist das aber nicht vielleicht doch der falsche Ort, weil Rundfunk Ländersache ist und zudem noch staatsfern organisiert?
Staatsfern soll er ja organisiert bleiben, aber wenn der Bundestag darüber debattiert, schließlich haben wir auch eine Enquete-Kommission zum Thema Kultur, dann halte ich es für sinnvoll. Die Länder werden sich, wie wir wissen, nicht so leicht darauf einigen können. Und da es ein Thema ist, das alle gleichermaßen betrifft, das ist kein bayerisches oder Berliner Sonderthema, ist es durchaus sinnvoll, dass der Bundestag sich damit befasst. Wie gesagt, Frankreich ist ein anregendes Beispiel.
Die DDR auch?
Ja, in der DDR gab es auch. Das hat übrigens durchaus dazu beigetragen, dass in der DDR ganz gute Popmusik gegeben hat. Jedenfalls erinnere ich mich, nicht alles, ich habe vieles ganz langweilig gefunden und ich habe mich auch nicht sonderlich leidenschaftlich dafür interessiert. Aber wenn man mal hinguckt, waren allein schon die Texte, die von DDR-Musikern gesungen worden sind, viel besser als das, was im alten Westen je stattgefunden hat. Da wurden sogar gestandene Lyriker gebeten, Texte für Sänger zu machen. Das war nicht schlecht.
Sie ging aus dem Haus, da waren noch still die Vögel rings in den Zweigen. Sie ging aus dem Haus und als sie ging, erhob sich ein plötzliches Schweigen. Und sie lief bis ans Meer.
Lift auch ohne Quote. Die Vizepräsidentin des Bundestages, Antje Vollmer, noch einmal zu dem Hintergrund der Ausschusssitzungen und dem Verfahren.
Ja, wir haben ja eine Enquete-Kommission. Und diese Enquete-Kommission beschäftigt sich mit der Lage der Kultur in Deutschland, in allen Bereichen. Wir beschäftigen uns auch mit der Situation der Theater, die Sache der Kommunen sind. Wir beschäftigen uns mit der Situation der musikalischen Bildung. Wir beschäftigen uns mit der Frage des Weltkulturerbes und eben auch mit der Situation im Musikbereich. Und deswegen haben wir eine ganz offene Frage gestellt, nämlich sollte es auch hier bei uns wie in Frankreich so eine Quote geben. Die gibt es aber übrigens nicht nur in Frankreich, sondern in ganz vielen Ländern, in Polen, in Kanada, in der Schweiz, ist die entweder eingeführt oder wird darüber diskutiert. Das heißt, es wären sich ganz viele regionale Kulturen gegen einen welteinheitlichen Einheitssound. Und damit wären sich auch Künstler, die natürlich ihre Existenzbedingungen suchen. Und das, was es früher gab, gerade im Musikbereich, besondere Sendungen, wo Neuerscheinungen vorgestellt wurden, wo auch junge Talente vorgestellt wurden, das gibt es jetzt viel weniger. Und selbst jemand wie Herbert Grönemeyer sagt, unter den heutigen Bedingungen wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hochgekommen.
Damit gibt es aber dennoch das Problem, wie wollen Sie eine Quote kontrollieren? Sitzt dann jemand noch zusätzlich in der Landesmedienanstalt und führt eine Strichliste?
Also es werden ja auch die GEMA-Gebühren abgeführt. Das heißt, es ist mit den heutigen technischen Möglichkeiten ganz, ganz, ganz einfach, das festzustellen. Da kann man schnell bei den Franzosen gucken. Aber jetzt nochmal die rechtliche Umsetzung. Wir wollen ja nur die Debatte führen. Rechtlich umsetzen müssten es die einzelnen Länder in ihren Rundfunkverträgen. Und ich setze darauf, dass es vielleicht das ein oder andere Land gibt, zum Beispiel im Osten oder in Bayern, die sagen, warum sollen wir das nicht machen, wenn es unseren Hörern gefällt und wenn unsere Künstler damit bessere Bedingungen haben. Und dann wird es schon einfach durch das Faktum die Szene verändern. Aber ganz wichtig ist, es geht nicht gegen die Öffentlich-Rechtlichen, sondern es ist eine Diskussion für alle, auch für die Privaten. In Frankreich ist es selbstverständlich auch für die Privaten, sonst würde die Sache auch keinen Sinn machen.
Weiter geht's nach dem Medienmagazin mit schwarzer Musik von schwarzen Scheiben. Admiral Taff begrüßt Sie dann. Tschüss.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu erinnern.